Eigentlich wollte Bundeskanzler Friedrich Merz die Erfolge seiner Asylpolitik betonen. Aber mit seiner Stadtbildäußerung hat er eine ganz andere Debatte losgetreten. Deutschland diskutiert noch immer über das Stadtbild und die Töchter. Aber was kommt danach? Und war diese Äußerung von Merz Strategie im politischen Kampf gegen die AfD? Das klären wir mit Torben Ostermann. Er beobachtet die CDU als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Er erzählt uns, wie sich die CDU rhetorisch verändert. Schön, dass ihr die Woche mit uns startet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 27. Oktober. Ach, und by the way, Redaktionsschluss dieser Episode war am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen bei 11KM. Hallo Torben.
Hallo.
Wenn ich so durch meine Social-Media-Feeds scrolle, dann geht es gerade heiß her bei Posts über die CDU nach der Stadtbild- und Töchteraussage von Friedrich Merz. Da lese ich auch immer wieder, dass die CDU da gerade einen Shift weiter nach rechts machen würde. Wie schätzt du diese Beobachtung ein?
Also den Eindruck kann ich total nachvollziehen, weil natürlich vor allem die, die es nicht so gut meinen mit der CDU und mit Friedrich Merz, diesen Eindruck sehr stark benennen und dadurch auch verstärken. Und man kann auch sagen, die CDU, wenn man sie heute vergleicht mit der CDU, als Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war, ist schon konservativer geworden und damit auch ein Stück weiter nach rechts gerückt. Das ist aber nichts, was sozusagen so ganz plötzlich passiert ist. Und das ist jetzt auch gar nicht so der große Masterplan, sondern aus meiner Sicht hat das viel damit zu tun, dass sich einfach das Personal verändert hat. Also Friedrich Merz ist anders als Angela Merkel und auch die um ihn rum. Jens Spahn ist deutlich konservativer als Fraktionsvorsitzende vor ihm. Dann ist da noch jemand wie Carsten Linnemann, der natürlich auch ein anderes Profil hat, deutlich mehr mit der Wirtschaft verbunden ist und so weiter. Und so ist es eben auch im Bundestag. Da sind auch eine Menge Abgeordnete jetzt reingewählt worden, die auch ein deutlich konservativeres Profil haben. Auch junge Abgeordnete, die das haben. Und dementsprechend hat sich die CDU einfach verändert und ist ein Stück weiter nach rechts gerutscht.
Politisch rechts heißt ja erstmal rechts der politischen Mitte, also innerhalb des demokratischen Spektrums. Der Vorwurf, den ich immer wieder lese nach den Aussagen von Friedrich Merz, gehen aber ja weiter, dass seine Aussagen gegen Minderheiten gehen, rassistisch sein.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Und später hat er seine Worte dann relativiert.
Schon heute sind ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir es so ausdrücken, unverzichtbarer Bestandteil unseres Arbeitsmarktes. Probleme machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an unsere Regeln halten. Viele von diesen bestimmen auch das öffentliche Bild in unseren Städten.
Kritiker werfen ihm Spaltung und Diskriminierung vor. In der Union gibt es ebenfalls warnende Stimmen.
So wurde Merz gestern im CDU-Bundesvorstand gebeten, sich künftig sensibler auszudrücken. Und der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels kritisiert die Äußerungen seines Parteivorsitzenden als zu kurz gesprungen.
Weil er es nicht weiter ausgeführt hat, hat er sehr offen gelassen und dadurch natürlich diese Diskussion dann am Ende auch eröffnet. Und er hat Zustimmung dafür bekommen, er hat aber auch breite Ablehnung bekommen. Und er hat dann, ja, statt weiter zu erklären, was er genau damit meint und vor allem, was er auch vorhat, dann auch einen draufgesetzt, gesagt, ich habe hier gar nichts zurückzunehmen, ich unterstreiche das nochmal.
Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.
So, und dann ist die Diskussion richtig groß geworden, weil natürlich viele Frauen sich gefragt haben, auch sieht man ja auch in den sozialen Netzwerken, wieso werden wir jetzt sozusagen als Zeugen genommen für das, was du gesagt hast, lieber Bundeskanzler? Und vor allem sagen ja auch viele Frauen, die sich zu Wort gemeldet haben, ja, es gibt ein Problem in den Städten, aber das hat in erster Linie was mit Männern zu tun. Das Problem sind alkoholisierte Männergruppen, aggressive Männergruppen, die halt auch Frauen belästigen, hinterherrufen, hinterherpfeifen und Schlimmeres.
War das ein schwacher Moment von Friedrich Merz? Oder war das ein bewusstes Offenlassen, um eben auch Applaus von einer AfD-Wählerschaft zu bekommen?
Es hätte ein starker Moment werden können, wenn er konkret gesagt hätte, was er meint und was er zu tun gedenkt, um die Probleme zu lösen. So war es sicherlich nicht klug und das sehen auch in seinen Reihen viele so, wenn man sich anguckt, wie selbst so die beinharten Merz-Unterstützer in den sozialen Netzwerken, so junge Leute oft, Männer wie Frauen, nennt man Parteisoldaten, weil die immer so unterstützend auftreten und an der Seite des Kanzlers stehen. Selbst die haben gesagt, meine Güte, das war wirklich nicht klug, das war schlecht kommuniziert, das hat irgendwie eine Flanke aufgemacht, die wir eigentlich jetzt gar nicht gebrauchen können angesichts der vielen Probleme, die es ja eh schon gibt und die angegangen werden müssen. Warum verheddern wir uns jetzt noch in so einer komischen Diskussion? Natürlich hat es vor allem bei Menschen mit Migrationshintergrund viel Ärger ausgelöst, auch Sorge, meint er uns, was ist mit dem Stadtbild, gehören wir dazu? Was meint dieser Mann? Also es hat eigentlich nicht geholfen, es hat eher geschadet und wird deswegen als ja, unklug angesehen, auch bei ihm in der Partei.
Die Äußerungen von Merz haben auf jeden Fall hohe Wellen geschlagen und es wird gerätselt, ob es nun der CDU und Kanzler Merz am Ende sehr schadet oder doch vielleicht bei einigen Wählergruppen nützen könnte. Inwiefern passen Merz jüngste Aussagen und sein Auftreten denn in die CDU-Strategie?
Naja, eigentlich ist, glaube ich, die Strategie der CDU möglichst breit aufgestellt zu sein, um als Volkspartei für möglichst viele wählbar zu sein. Also das umfasst ja wirklich ein ziemlich großes Spektrum zwischen jemandem wie Jens Spahn, dem Fraktionsvorsitzenden, und Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Da ist ja ein ziemlich großer Unterschied. Daniel Günther regiert sehr geräuschlos und sehr zufrieden mit den Grünen in Schleswig-Holstein und meldet sich ja auch immer mal wieder zu Wort, genauso wie Hendrik Wüst, wenn er das Gefühl hat, da geht's jetzt ein bisschen zu sehr ins konservative, ja auch rechts der Mitte Lager rein. Und dementsprechend ist es ja eine Partei mit einer großen Vielfältigkeit tatsächlich und die verschiedenen Strömungen, die es so gibt, die verschiedenen Antworten auf die Frage, wie sollte sich die CDU aufstellen, um künftig erfolgreich zu sein, die wird fast täglich verhandelt, würde ich sagen.
Was sind da aktuell die Knackpunkte?
Zum einen ist, glaube ich, für die CDU das gerade wirklich ein großes Thema, wie sie so dastehen, wie sie wahrgenommen werden. Das hängt mit den Umfragewerten zusammen.
Wenn schon jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 26%. Die AfD käme auch auf 26%. Zieht also gleich, es ist der beste Wert, den wir für die AfD hier jemals im ARD-Deutschland-Trend gemessen haben.
Es gibt auch Umfragen, da liegt die AfD vor der CDU. Das ist für die CDU eine Katastrophe. Bei der SPD hat man sich dran gewöhnt, die steht bei 14%. Da sprechen viele schon gar nicht mehr von einer richtigen Volkspartei. Aber die Union, die CDU, die ist noch Volkspartei und hat auch die letzte Wahl ja gewonnen und erholt sich aber nicht von diesen schlechten Werten, sondern geht sogar tendenziell ein Stück weiter nach unten. Und das sorgt natürlich für Panik in einer Partei, die jahrzehntelang quasi das Schicksal dieses Landes geprägt hat und auch vorhat, das weiter zu tun. Und es gibt eben sehr unterschiedliche Antworten darauf, wie man mit der AfD, wie man mit dem Problem ja mangelnder Akzeptanz auch in der Bevölkerung umgeht. Und da sagen halt die einen, wir müssen weiter auf die Mitte zielen, wir dürfen die Grünen nicht so verteufeln, wir müssen anschlussfähig sein, auch in Richtung Grüne. Und andere sagen, bloß nicht, das haben wir irgendwie zu lange gemacht, der Merkel-Kurs ist gescheitert, die Leute sind deswegen so sauer auf uns, weil wir ja eben nicht mehr konservativ genug aufgetreten sind. Wir sollten lieber irgendwie auch den Platz rechts der Mitte deutlicher besetzen, wo ja, das muss man einfach festhalten, auch Platz gelassen wurde von Angela Merkel, weil sie eben sehr mittig unterwegs war. Und das sind Kämpfe sozusagen verschiedener Strömungen, die wir ja fast jeden Tag auch beobachten können.
2026, nächstes Jahr schon, sind Landtagswahlen in, ich kann es kurz mal aufzählen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und auch noch in Berlin die Abgeordnetenhauswahl. Einige davon sind sogar schon im März. Also kann man sich vielleicht schon denken, dass die CDU bereits im Wahlkampfmodus ist?
Das unterstellt man ja Parteien immer, weil irgendwie immer gewählt wird. Es gibt immer irgendwo eine Landtagswahl, eine Kommunalwahl, dann die Bundestagswahl. Deswegen gibt es ja auch den, finde ich, sehr schönen Vorschlag, vielleicht gebündelt zu wählen, damit man mal ein paar Jahre nicht immer über diese Wahlen und so weiter sprechen muss. Aber klar ist, dass diese Landtagswahlen sehr entscheidende werden für die CDU, vor allem im Osten, wo die AfD ja teilweise mit großem Abstand führt, wo es vielleicht sogar sein kann, dass wie in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern die AfD ja alleine regiert, ohne überhaupt auf die Union noch angewiesen zu sein. Dementsprechend ist die Perspektive auf den Umgang und auf das, ja, wie verhalten wir uns, worauf setzen wir unsere Schwerpunkte, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer wie Schleswig-Holstein, wo die AfD keine Rolle spielt, wo Daniel Günther von der CDU mit den Grünen zusammen regiert, das gerne tut, auch die Grünen machen lässt und wirklich eine ganz harmonische Koalition dafür. Man hört wenig von Streitigkeiten und so weiter. Und dann, Cut quasi, geht es Richtung Sachsen oder Sachsen-Anhalt, wo die AfD jetzt in den Umfragewerten weit vorne liegt, wo die AfD einfach ein Faktor ist, wo auch teilweise fast die Hälfte der Wahlberechtigten die AfD wählen. Das heißt, in jedem Dorf, in jeder Kleinstadt, auf jedem Stadtfest bist du umgeben von AfD-Wählern, von AfD-Politikern, die sind einfach da. Und dementsprechend kannst du schlecht, wenn du in Sachsen-Anhalt unterwegs bist, sagen, naja, machen wir nichts mit denen, gibt ja die Brandmauer. Das ist einfach sozusagen, die politische Realität ist eine ganz andere. Dementsprechend wird gerade sehr viel hinter den Kulissen und auch auf offener Bühne darüber diskutiert. Wie gehen wir mit diesem Problem AfD um? Es gibt eben sehr, sehr viele Menschen in unterschiedlichen Teilen des Landes, die die AfD sehr attraktiv finden, die sehr enttäuscht sind von der CDU. Und darauf jetzt die richtige Strategie quasi aufzubauen und damit ja auch in einen Wahlkampf zu gehen und zu sagen, was man selber vorhat, das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Man kann nicht über die CDU sprechen, ohne auch über die AfD zu reden. Das sagt ja auch schon ein bisschen was aus. Wie stehen denn eigentlich diese beiden Parteien auf Bundesebene gerade zueinander? Wie verhalten die sich gegeneinander?
Die AfD möchte die CDU zerstören. Und da gibt es Äußerungen von AfD-Politikern, die in die Richtung gehen.
Der europäische Vergleich zeigt, dass die politische Rechte nur dann zum Erfolg kommt, wenn die Christdemokraten verschwinden.
Maximilian Krah, ein sehr umstrittener AfD-Politiker, hat gesagt:
Ich setze auf die Implosion der CDU.
Also die Zerstörung der CDU ist jetzt.
Genau, letztlich in zwei Teile. In einen Teil, der rechtsoffen ist. Und eben in einen Teil, der am Ende eine Art grüne 2.0 ist. Insofern bleibt die CDU der strategische Hauptgegner.
Das hier hat AfD-Politiker Maximilian Krah schon vor über 2 Jahren gesagt.
Ja, und das ist auch weltweit zu beobachten. Da, wo rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien groß werden, leiden nicht oder verschwinden nicht unbedingt linke Parteien, links der Mitte Parteien, sondern es verschwindet häufig die konservative Partei und wird ersetzt durch eben das rechtspopulistische, rechtsextreme Angebot. Das ist in Frankreich so passiert, das ist in Italien so passiert, das sehen wir gerade in Großbritannien, das ist in den USA passiert. Dementsprechend hat die CDU eigentlich die größte Sorge vor dem Erstarken der AfD. Und wenn man sich so anguckt, wie Friedrich Merz zum Beispiel über die AfD redet, wie er da sitzt, wenn im Bundestag Alice Weidel spricht oder andere Vertreter der AfD, man merkt Friedrich Merz wirklich an, er erträgt es fast nicht, wenn Alice Weidel ihn da vom Rednerpult aus beschimpft. Und Friedrich Merz ist ja häufig auch schon sehr klar gewesen, was die AfD angeht.
Wir haben mit dieser Partei keinerlei Übereinstimmung. Weder in den Grundüberzeugungen noch in den tagespolitischen Fragen, die es zu beantworten gilt. Und eine Partei, die uns, so ihre Worte, zerstören will, der muss wissen, dass er auf unseren härtesten Widerstand stößt.
Na, und gleichzeitig gibt es natürlich andere Stimmen in der CDU und auch bei der Bevölkerung, die sagen, ihr müsst doch eigentlich zusammenarbeiten, ihr seid doch beide irgendwie rechts der Mitte. Das ist natürlich alles irgendwie so halb richtig, aber irgendwie kann man auch natürlich 1000 Gründe dafür finden, warum das nicht so stimmt. Aber in der Wahrnehmung ist es natürlich so, dass man sagt, was habt ihr denn mit der SPD zu schaffen und was habt ihr vor allem mit den Grünen zu schaffen? Die AfD ist doch euer natürlicher Partner und warum zieht ihr da die Brandmauer so hoch und verabscheut diese Partei? Das stößt auf Unverständnis und sorgt eben auch für Diskussionen.
Wie passt denn das aber zusammen, wenn wir jetzt auch mal in den Januar von diesem Jahr schauen, wo ja die CDU gemeinsam mit der AfD auch im Sinne strengerer Asylregeln abgestimmt hat?
Friedrich Merz ist ja durchaus ein emotionaler Mensch, was ihn auch unterscheidet von seinen Vorgängern, von Olaf Scholz, von Angela Merkel. Das sind auch Menschen mit Emotionen, aber Friedrich Merz hält seine Emotionen nicht zurück. Und nach dieser Geschichte in Bayern, in Aschaffenburg, wo Kita-Kinder angegriffen wurden, da ist in ihm was passiert. Und er hat sich gesagt, es reicht jetzt. Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Wir gehen jetzt mit dem, was wir für richtig halten, in den Bundestag und es ist uns wurscht, wer zustimmt.
Heute können frei gewählten Abgeordneten dieses Deutschen Bundestages und auch meiner Fraktion das Recht nicht absprechen, dass wir hier Anträge zur Abstimmung stellen, die wir in der Sache für richtig halten, auch wenn es Ihnen mit Ihrer Minderheit von SPD und Grünen im Deutschen Bundestag nicht gefällt.
Es ist der Moment, den SPD und Grüne als Tabubruch bezeichnen. CDU-Chef Merz kann im Bundestag seinen Antrag für einen harten Migrationskurs durchsetzen, aber nur mit den Stimmen der AfD. Merz äußerte danach zwar sein Bedauern, doch die Empörung bleibt.
Das hat große Proteste ausgelöst, auch vor der CDU-Zentrale. Im ganzen Land sind die Menschen auf die Straße gegangen, weil sie da einen Dammbruch gesehen haben. Und Friedrich Merz kam natürlich davon dann auch nicht mehr zurück. Es wird bis heute in der Partei diskutiert, ob das klug war. Und die meisten sagen aus heutiger Sicht, es war nicht klug, auch weil Wahlanalysen zeigen, dass das viele Leute erschrocken hat, auch CDU-Anhänger erschrocken hat. Aber das war ein sehr aufrichtiger Moment am Ende von ihm, so könnte man das fast sagen, weil er einfach gesagt hat, ich bin es leid, Kompromisse einzugehen, die wirklich dem widersprechen, was ich für richtig halte. Wir müssen jetzt Folgendes tun und sei es drum, dass die AfD zustimmt. Ich meine, am Ende hatte das ja eher eine symbolische Bedeutung, weil gar nicht über ein Gesetz abgestimmt wurde, sondern über etwas, das nennt sich Entschließungsantrag. Das ist sowas wie eine Aufforderung an die Regierung, dieses und jenes zu tun. Aber es hat natürlich für riesige Diskussionen gesorgt.
Ist diese Kompromisslosigkeit, von der du da sprichst, ist das ein zentraler Ansatz der CDU gegen die AfD? Immerhin hat Friedrich Merz da mal ein klares Ziel ausgegeben.
Kurzfristig kriegt man sie nicht wieder weg. Sie sind in 16 Landesparlamenten, sie sitzen im Europaparlament, sie sitzen im Deutschen Bundestag. Aber halbieren kann man sie.
Kann das gelingen?
Also mich stört manchmal an diesem Satz, den er mal gesagt hat, der Vorwurf, der damit verbunden wird. Also das kommt manchmal von den Grünen, auch von der SPD, von den Linken, so hä, du hast damals gesagt, du wirst die Ergebnisse halbieren und was ist passiert, verdoppelt. Nun muss man ehrlicherweise sagen, dass sich die AfD in den Ampeljahren verdoppelt hat. Das ist ein Aspekt. Und dann ist es natürlich so, dass Friedrich Merz etwas getan hat, was er oft macht. Er weckt eine hohe Erwartung durch das, was er sagt, und das Erwartungsmanagement ist dann problematisch. Wir erleben europaweit, weltweit ein Shift nach rechts. Rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien werden immer stärker und das betrifft eben jetzt mit ein bisschen Verspätung auch Deutschland. Und die Strategie der CDU ist im Grunde zu sagen, wir bleiben bei unserer Haltung, wir lehnen diese Partei ab, wir haben nichts mit dieser Partei zu tun. Thema Rente, Thema Wirtschaft, Thema Westbindung, Thema NATO, Thema Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Nichts verbindet uns mit dieser Partei. Das ist die Haltung, die Strategie. Da würde ich schon sagen, die hat sich in den letzten Tagen verändert. Die CDU will aus meiner Sicht jetzt deutlich aggressiver, deutlicher, mit mehr Vehemenz die AfD angehen und diese Unterschiede, die es gibt, benennen. Das konnte man jetzt sogar schon im Bundestag sehen.
Als Putin-Partei geht es Ihnen natürlich genau um das Gegenteil.
Jens Spahn hat eine Rede gehalten und bei der AfD immer von der Putin-Partei gesprochen.
Ich weiß, dass es wehtut. Ich weiß, aber es ist nun mal so. Als Putin-Partei wollen Sie das genaue Gegenteil. Sie wollen ein schwaches Deutschland, das unter Putins Einfluss fällt.
Und das hat er nicht aus Versehen gemacht oder ist ihm so rausgerutscht, sondern das war kalkuliert. Denn es gibt eine Analyse bei der CDU, die ist nach der letzten Bundestagswahl angefertigt worden. Und da wurden Leute befragt, die eigentlich immer CDU gewählt haben und dann zur AfD gewechselt sind. Und die wurden befragt, ob die noch sich vorstellen könnten, wieder zurückzugehen, ob die fest entschlossen sind, ob die hundertprozentig überzeugt sind von der AfD. Und da kam eben raus, dass diese Leute, diese Wechselwähler, sich an ganz vielen Dingen stören bei der AfD. Die stören sich an dem Ausländerhass, die stören sich an der Russlandpolitik und so weiter. Und deswegen, das sind so die Schmerzpunkte, die die CDU jetzt angehen möchte und will quasi noch deutlicher als in der Vergangenheit darauf hinweisen, dass die AfD hier falsch liegt und dass die CDU hier richtig liegt und hofft damit, dass sich Leute wieder zurückorientieren, zurück zur CDU. Aber ob das in dem Ausmaß passiert, dass sich die AfD halbiert, da würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Solche Zuspitzungen wie zum Beispiel Putin-Partei und andere Äußerungen, über die wir hier schon gesprochen haben, inwieweit kann ja Populismus, der das ja ist, da funktionieren?
Das Problem mit Populismus ist, dass die wirklichen Populisten wie die AfD immer besser darin sind. Erstens sind sie nirgends in Regierungsverantwortung und können einfach alles erzählen, was sie möchten, weil sie nirgendwo in Verantwortung stehen und dann wirklich zeigen müssen, dass sie es auch umsetzen. Und das ist das Problem, weil egal, was du sagst als CDU, egal wie scharf du bist in der Migrationspolitik, egal wie scharf du bist bei anderen Themen, die AfD wird immer noch einen draufsetzen. Deswegen kann man dieses Rennen nicht gewinnen. Und das auszubalancieren quasi, also durchaus mal populistisch zu sein, zu sagen, Putin-Partei, ihr habt Drähte bis nach Moskau irgendwie, warum wollt ihr eigentlich so genau wissen, wo die kritische Infrastruktur in Deutschland liegt, wollt ihr das nach Russland weitergeben, das kann man, glaube ich, alles machen, aber man sollte es nicht so auf die Spitze treiben, weil man gegen populistische Parteien verliert. Das ist eigentlich in der Politikwissenschaft in den letzten Jahren einhellige Meinung. Das wurde oft analysiert nach Wahlen, wo man sich nochmal angeguckt hat, wie sind die Wahlkämpfe verlaufen, wer ist wie populistisch reingegangen, dass das eigentlich nie auf denjenigen eingezahlt hat, der sich da so ein bisschen verrenkt hat, sondern immer auf das Original, weil die Leute, so die diese Auffassung teilen, die sind ja nicht doof. Die bekommen ja auch mit, dass da irgendwie was nachgeplappert wird. Und wenn man das aber gut findet, quasi, also das Thema gut findet, dann kommen offensichtlich die Wählerinnen und Wähler zu der Entscheidung zu sagen, ich nehme das Original. Die haben es schon immer gesagt, das ist irgendwie glaubhafter als einer, der da jetzt so rumeiert.
Lass uns doch aber mal einen Blick ins nächste Jahr werfen, wo so viele Wahlen anstehen. Wie schätzt du das ein? Wie wird die CDU weiter vorgehen nächstes Jahr? Lass uns mal einen Ausblick wagen.
Ich glaube, die CDU wird das, was sie jetzt quasi so intern besprochen hat, einfach mal testen. Jens Spahn mit der Putin-Partei war so der erste Testballon und das werden wir jetzt wahrscheinlich häufiger erleben. Also, dass die CDU der AfD gegenüber aggressiver auftritt und deutlicher benennt, was diese Parteien trennt. Und dann in Sachsen-Anhalt, wo ja das Szenario realistisch ist, dass die AfD da allein regiert, also ohne jeden Koalitionspartner, da wird wahrscheinlich jetzt auch sehr klar benannt werden, was das bedeutet. Da wird es konkret. Bildungssystem, Justiz, welche Richter werden benannt, wer wird beim Verfassungsschutz eingesetzt, welche Unterrichtsmaterialien werden in Bildungseinrichtungen, in Schulen noch drankommen. Es gibt natürlich einen großen Einfluss, den ein Ministerpräsident hat auf die Geschicke eines Bundeslandes. Und das zu benennen, was für Gefahren drohen, wenn die AfD an die Regierung kommt, mal abgesehen davon, wie es mit Minderheiten weitergeht. Das wird jetzt, glaube ich, die Strategie sein, der CDU das klarer anzusprechen.
Torben, vielen Dank für die Einblicke in die CDU rein. Danke, dass du bei FKM zu Gast warst.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio beobachtet weiter die CDU und berichtet über die neuesten Entwicklungen. Alle News von ihm und seinen KollegInnen findet ihr bei tagesschau.de. Morgen reisen wir bei 11KM in den Inselstaat Tuvalu. Das Land könnte bald vom Pazifik verschluckt werden wegen des steigenden Meeresspiegels. Wie gehen die Menschen da mit dieser Hiobsbotschaft um? Lasst am besten ein Abo da, dann bekommt ihr die frische Folge morgen direkt in euren Feed gespült. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Ruth-Maria Ostermann und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Mein Name ist David Krause.